Dankeschön.
Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz, Ihres Quartierradio.
Das ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihres Quartierradio.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu der Sendung. Es geht heute um die Bellevue Apotheke. Genauer gesagt, Sie wissen es vielleicht alle schon, die Fabriken, der Pächterin, ist gekündigt worden aufs nächste Jahr. Wir werden uns über das unter anderem unterhalten und in einem zweiten Teil des Gesprächs auch noch auf die homöopathische Medizin eingehen, für die ja die Fabriken Spezialistin ist. Das aber nach dem Quartierjournal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Radio Riesbach präsentiert Ihnen das Riesbacher Quartierjournal, zusammengestellt von Stefan Schmid.
Ich lese Ihnen das Bulletin vom Sonntag, am 13. November. Der Kantonsrat Theo Schaub hat in einer Motion die Schaffung von einer unterirdischen Staatsstrasse zwischen dem Seefeld und dem Milchbucktunnel gefordert. Mit dem Vorstoß haut er in die gleiche Kerbe wie die Gemeinderätin Martelli Kenner, die das Anliegen auch im Gemeinderat vorgebracht hat. Heute Nachmittag wird im Neumünster das dritte Orgelkonzert im laufenden Zyklus-Tour der Japaner Naoki Kitaya bestritten. Er spielt Werke von Bach und Messiaen. Das Konzert fängt am 5 Uhr an. Man kann es bei freiem Eintritt besuchen. Am nächsten Mittwochnachmittag wird das Zentrum Klaus eine Führung durch die aktuelle Ausstellung in der Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst an der Seefeldstrasse 317 durchführen. Frau Itten bespricht die ausgestellten Werke von 5 konstruktiven Künstlern. Diese Führung fängt um 2:30 an und dauert etwa eine Stunde. Man sollte sich möglichst morgen am Morgen im Zentrum Klaus anmelden, und zwar über das Telefon 55 21 30. Ich wiederhole die Nummern 55 21 30. Der Beitrag für die Führung und für den Eintritt beträgt 11 Franken. Den Besuch also am nächsten Mittwoch um 2:30 an der Seefeldstrasse 317. Frauen lesen Männerliteratur heisst der neue Zyklus, der ab morgen im Zürcher Puppentheater an der Stadelhoferstrasse 12 läuft. Helen Meyer macht den Auftakt mit dem Werk «Ein ganz anderer Mann» von Miguel de Unamuno. Der Eintritt kostet 9 Franken und die Lesung fängt morgen am 7. an. Der Solothurnermaler Marcel Seitz hat am Dienstag Vernissage in der ACS-Galerie am Hegibachplatz. Sie fängt am 6. an. «Wasser in der Zukunft – notwendig und gefährdet» heisst der mahnende Titel über dem Vortrag von der Diana Hornung am Dienstagabend am 8. im Kirchengemeindehaus Hottingen. Frau Hornung ist diplomierte Chemikerin und Mitarbeiterin an der EAWAG. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören das Quartierjournal auf 93,0 MHz, der Frequenz von Ihrem Quartierradio. Klavierschüler aus unserem Quartier geben am nächsten Mittwochnachmittag ein Konzert im Gemeinschaftszentrum Riesbach. Es fängt am 4 Uhr an. Und am Abend am 8. Uhr trifft sich der Vorstand vom Quartierverein Riesbach zu seiner November-Sitzung, ebenfalls im GZ. Diese Sitzung ist, wie immer, öffentlich zugänglich. Auch Amnesty International tritt dort am Mittwoch am 8. Uhr zusammen, und zwar zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung. Eine öffentliche Diskussionsrunde findet am Donnerstag im Kirchengemeindehaus Hottingen statt. Sie wird von der FDP und von der SP im Kreis 7 gemeinsam organisiert. Es geht um die sogenannte Stadt-Land-Initiative. Von der FDP-Seite sind der Professor Dr. Rico Giacometti vom Ständerat und der Kantonsrat Theo Schaub dabei. Der Ständerat Dr. Thomas Onken und der Kantonsrat Dr. Peter Streuli vertreten die SP-Seite. Die Gesprächsleitung wird in den Händen von Jürg Schoch, einem Inlandredaktor vom Tagesanzeiger, liegen. Die Diskussionsveranstaltung ist am 17. November am 8. Uhr an der Asylstrasse 32. Zum Schluss jetzt noch ein Blick auf ein paar Ausstellungen. Werk vom verstorbenen Franz Fischer kann man in der Galerie Eduard Baumberger an der Asylstrasse 21 sehen. Es sind das in erster Linie Naturstudien, Tierzeichnungen und Tierplastiken. Vom Dienstag bis Freitag vom 2 bis 6 Uhr und am Samstag vom 10 bis 4 Uhr ist die Galerie Eduard Baumberger offen. Am nächsten Freitag ist Vernissage in der Galerie Commercio beim Stadelhofen vorne. Der Peter Andermatt wird am 18. November 50. Aus diesem Anlass hat er eine spezielle Ausstellung zusammengestellt, die sicher schon an der Vernissage viele Leute anziehen wird. Die Vernissage ist am Freitag vom 6 Uhr bis 8:30 Uhr und dann wird in der Gummihalle an der Stampferbachstrasse 8 bis am Morgen um 2 Uhr gefestet. Happy Birthday also, Peter Andermatt. Damit sind wir am Schluss vom heutigen Quartierjournal. Wir lesen das Bulletin dann nochmal am Schluss von der heutigen Ausstrahlung. Und da jetzt noch ein Programmausblick. Morgen Abend um 8 Uhr wiederholen wir Hans, mein Igel, einen Bericht über eine Merli-Produktion von der Tagesschule Trichti und Liz Menil erzählt dann auch noch gerade das Merli. Und am Donnerstagabend gehen wir der Frage nach, wann denn die viel diskutierte Tagesschule auch in unseren Schulkreis kommen mag. Eine kompetente Studiorunde stellt sich dieser Frage. Am nächsten Donnerstag, gerade nach dem Quartierjournal vom 8. Uhr. Das also das Programm von Radio Riesbach von Ihrem Quartierradio.
You can feel it.
Ja, nach dem Third Duke von Stevie Wonder, jetzt also wie schon angekündigt, kommen wir zu dem Gespräch mit Silvia Bricken, Pächterin von der Bellevue Apotheke. Sie hören die Aufzeichnung von dem Gespräch.
Frau Bricken, ich möchte zuerst eingehen auf Ihren bevorstehenden Umzug von der Apotheke, von der Bellevue Apotheke. Ihnen ist per Juni 89, glaube ich, gekündigt worden. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Also ich habe am 1. August 1987 ist einfach meine Pacht nicht mehr verlängert worden. Der Pachtvertrag ist abgelaufen auf das Jahr, auf 1988. Und dazu gekommen ist es, weil die Erbengemeinschaft, die mir die Bellevue Apotheke verpachtet hat, Eigenbedarf angemeldet hat. Ich habe dann noch ein Jahr Verlängerung bekommen und die läuft am 30. Juni 1989 ab.
Und was wird denn aus der Bellevue Apotheke?
Die Bellevue Apotheke wird weiterhin von einem Familienmitglied von der Erbengemeinschaft geführt, und zwar im gleichen Rahmen wie bisher.
Also die geht nicht ein, die bleibt dort?
Die geht nicht ein, die bleibt, und zwar, also was ich gehört habe, im gleichen Rahmen wie bisher.
Und was wird aus Ihnen?
Ich habe mich natürlich auf die Suche müssen machen nach einem neuen Wirkungsort und habe dann glücklicherweise mitten in der Stadt neben der Bahnhofstrasse ein Lokal gefunden. Mein neuer Vermieter ist ein Herr Hohl, der ein Stilmöbelgeschäft hat dort. Seit Jahren führt er das. Und er gibt mir einen grossen Teil von seinem Laden und von seinen Kellerlokalitäten.
Ist das ein freundliches Entgegenkommen, weil er das mitbekommen hat, dass Sie raus müssen?
Er hat sowieso seinen Laden verkleinern, hat aber genau zur gleichen Zeit Kenntnis bekommen von mir, ist sehr für die natürliche Medizin, auch Bachblüten liegen ihm am Herzen, und er hat einfach gedacht, um das Quartier von der Bahnhofstrasse ein bisschen lebiger zu gestalten, dass dort nicht immer nur Banken reinkommen oder immer die gleichen Modegeschäfte, hat er gedacht, das wäre jetzt genau das, was da rein muss.
Und sind Sie selber zufrieden mit dieser Lösung?
Ich bin sehr zufrieden. Also, es ist 30 Meter neben der Bahnhofstrasse. Man sieht gut hinten in die St. Peterstrasse. Und das Lokal selber ist vom Herr Hohl, seit das Gebäude steht, nämlich 1910, hat er es also gepflegt wie ein Kleinod. Es hat Marmorsäulen, es hat einen Marmorboden, es hat auch Holzsäulen. Es ist alles mit Liebe gepflegt. Das Stegenhaus ist aus Marmortreppen. Also ich habe das Gefühl, wir fühlen uns dort wohl.
Und Sie haben auch genug Platz dort?
Der Platz ist punkto Quadratmeter gleich gross wie am Bellevue. Es ist einfach auf zwei Stöcke anstatt auf drei, was in gewissen Bereichen Nachteil hat. Und in den meisten Bereichen ist es eigentlich ein Vorteil. Wir können intern, müssen also nicht durch das Stegenhaus wie bis jetzt in einen der Stöcke, sondern wir können intern in den Keller.
Glauben Sie, dass Sie durch den Umzug an Kundschaft oder an Attraktivität verlieren? Es ist vielleicht nicht mehr so zentral wie gerade am Bellevue. Und die Bellevue Apotheke, wie Sie ja gesagt haben, bleibt weiterhin 24 Stunden geöffnet. Glauben Sie, dass Sie einen Verlust spüren werden?
Das ist ganz sicher, dass ich einen Verlust spüre. Und zwar nicht, weil es weniger zentral ist. Es ist eigentlich, wenn Sie auf dem Stadtplan schauen, viel zentraler. Aber es fehlen beispielsweise Kulturinstitute ringsum. Das Opernhaus ist dort nicht und das Schauspielhaus auch nicht. Dafür hat es viele Hotels, es hat einige Kino, es hat auch die Tonhalle, die nicht sehr weit weg ist, und es hat einen Paradeplatz, der ein Umschlagpunkt ist wie am Bellevue. Insofern müssen die keine Angst haben, aber eine Apotheke zu eröffnen, die noch nie eine war, bringt notgedrungen Einbußen mit sich. Und wir rechnen einmal mit einem Drittel vom Umsatz, den wir am Bellevue gemacht haben. Wir wissen nicht, ist das übertrieben oder ist es untertrieben. Wir probieren es einfach einmal.
Müssen Sie dann auch Personal abbauen?
Selbstverständlich. Ich kann nie und nimmer mit gleich viel Personal dort anfangen. Das wäre ein zu grosser Kostenpunkt. Selbstverständlich werden wir etwa mit einem Drittel Personal am neuen Ort anfangen.
Das heisst, wie viele Personen wären denn das?
Zwischen 20 und 30. Also mit dem Nachtdienst.
Also arbeiten jetzt bis zwischen 60 und 90?
Am Bellevue sind wir 80. Am Bellevue sind wir 80 Personen. Und am neuen Ort werden wir zwischen 20 und 30 sein, selbstverständlich mit dem Nachtdienst. Mhm.
Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf Bellevue Apotheke, also wo Sie jetzt noch sind und auch schon recht lang sie sind. Wie lange gibt es denn die Bellevue Apotheke überhaupt schon?
Bellevue Apotheke existiert seit 100 Jahren, also 1886 ist sie gegründet worden, vier Häuser nebendran an der Theaterstrasse 20. Dort war sie etwa in drei Händen und der vierte Besitzer ist dann gezügelt an der Theaterstrasse 14 und mein Vorgänger hat sie von dem, wo gezügelt ist, übernommen, 1931.
Also Sie sind jetzt die dritte, die drauf ist?
Die dritte, die an der Theaterstrasse 14 drauf ist. Zuerst war ein Herr Dr. Dünenberger, dann der Herr Dr. Lobeck und jetzt ich.
Und wie lange sind Sie schon dort?
Seit 1970 habe ich sie beachtet.
Haben Sie schon vorher auf dem Beruf gearbeitet, als Apothekerin? Oder haben Sie mal etwas anderes gemacht noch?
Nein, ich bin also schnurstracks durchs Studium. Bin nach dem Studium zuerst zwei Monate auf Amerika in die Industrie, also in ein Forschungslabor. Bin aber nach zwei Monaten wieder umgekommen. Und habe dann lang, also etwa anderthalb Jahre, habe ich in verschiedenen Apotheken rund um Zürich und in Zürich Vertretungen gemacht. Und unter denen war auch die Bellevue Apotheke gewesen. Und an einem Tag hat mich dann mein Vorgänger gefragt, ob ich sie nicht übernehmen würde, in Pacht. Und ich habe mich dann zwei Jahre lang bitten lassen, weil ich das eigentlich zuerst gar nicht wollte. Und nach zwei Jahren habe ich dann gefunden, doch, jetzt ist der Zeitpunkt reif, ich mache das. Und am 1. August 1970 habe ich sie dann in Pacht übernommen.
Dann, wenn Sie ja sogar zwei Jahre lang gebeten worden sind, darum, ist denn das darum gegangen, weil er besondere Qualitäten in ihnen gesehen hat? Oder ist das so etwas Schauriges gefragt? Jemand, der eine Apotheke übernimmt, also eine ausgebildete Apothekerin oder Apotheker?
Also es hätte verschiedene andere Kollegen von mir herumgehabt, sogar die dort geschafft haben. Ich habe lange nicht gewusst, warum er sie mir hat unbedingt übergeben wollte. Und ich kann es auch jetzt nicht sicher sagen. Vielleicht hat er einfach schon gemerkt, dass ich in die gleichen Fußstapfen punkto anthroposophischer und homöopathischer Medizin will einsteigen, obwohl ich es dort also eher abgelehnt habe als aufgenommen.
Ah, ja.
Aber es war also kein Mangelware gewesen. Und ich habe sie nicht wollen, weil ich immer gedacht habe, mein damaliger Mann und ich, wir gehen noch ins Ausland.
Gut leben.
Ja. Mhm.
Und dann haben Sie also die Apotheke übernommen. Wie gefällt Ihnen das?
Ja, das hat mir vom ersten Moment an gut gefallen. Ich bin mich ja gewöhnt gewesen, Vertretungen zu machen. Da sind jeweils die Apotheker natürlich nicht dort gewesen. Die sind in der Ferien gewesen oder sonst haben sie frei genommen. Ich bin also gewöhnt gewesen, immer allein eine Apotheke zu übernehmen. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich konnte alles Personal übernehmen. Und das bestehende Personal ist natürlich Gold wert. Das ist also gut gegangen. Ich habe das gerne gemacht.
Aber als Sie angefangen haben, waren es sicher noch nicht 80 Personen gewesen.
Nein, dann waren wir etwa 25. Gewesen.
Dann haben Sie also noch sehr aufgestockt mit dem Personal. Haben Sie da auch schon 24 Stunden offen gehabt?
Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar zwei Nachmittage zu gehabt. Den Samstagnachmittag und glaube ich den Montagmorgen. Oder vielleicht nur den Samstagnachmittag, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das war eigentlich ein Vereinsbeschluss vom Städtischen Apothekerverein, dass jede Apotheke einen halben Tag zu hat. Und wir haben den Samstagnachmittag zu und ich habe dann gleich gemerkt, wo die Warenhäuser gekommen sind am Bellevue, dass viele Leute einfach anstossen an dem Samstagnachmittag. Und ich habe dann im Verein plädiert dafür, dass die, die wollen, den halben Tag auftun, dass die wenigstens dürfen und sich nicht mit an den Vereinsbeschluss halten. Und gleich schon etwa im 1902 oder 1973 haben wir dann wenigstens 6 Tage pro Woche offen gehabt.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie 24 Stunden offen gehabt haben?
Das ist so dazu gekommen, ich habe ziemlich von Anfang an, ich glaube eben von 1972, bin ich Aktuarin gewesen, im städtischen Apothekerverein. Und zu dem Amt gehört die Einteilung vom Nachtdienst. Und ich musste gleich merken, dass also die Apotheker sehr ungern Nachtdienst leisten. Sie haben mir ganz kurzfristig an mich angerufen, gell, heute Nacht mache ich dann den Dienst nicht. Du weißt, ich habe es auf dem Herz oder ich habe jenes. Und man hat dann in Feuerwehraktionen schauen, wer dann offen hat in dem Quartier und alle anderen informieren innerhalb von wenigen Stunden, dass sie also da die Apotheke überkleben und von Hand hineinschreiben, wer jetzt Dienst hat. Es war also sehr, sehr unbequem, das Amt. Und plötzlich an einem Tag ist mein ehemaliger Mann und ich auf die Idee gekommen, wir könnten doch eine 24-Stunden-Apotheke plädieren, dafür im Verein. Und wir haben uns vorgestellt, dass das jemand macht an der Bahnhofstrasse, also überhaupt nicht mehr am Bellevue. Und wir haben gedacht, der Apothekerverein der städtisch würde das Defizit garantieren, dem, der dann das auf sich nimmt. Und das ist an vier Generalversammlungen abgelehnt worden. Also die Apotheker haben das gar keine gute Idee gefunden. Ich weiss nicht, haben sie Angst gehabt vor der Defizitgarantie oder davor, dass der, der es dann macht, ihnen das Brot wegnimmt. Ich kann es nicht sagen, es ist viermal abgelehnt worden. Und plötzlich hat dann mein damaliger Mann gesagt, weisst du was, wir machen das. Und ich habe ihm dann auf das Defizit aufmerksam gemacht, das wir erwartet haben. Und er hat gesagt, gut, dann schnallen wir den Gürtel eben ein bisschen enger. Das wird schon gehen. Im letzten Moment haben wir noch die Idee gehabt, die Nachtdiensttaxen abzuschaffen, also den 5 Lieber. Und in der ersten Nacht, die wir offen hatten, haben wir nicht die 20 bis 30 Kunden gehabt, die wir mit ihnen gerechnet haben, sondern 200. Und das war wahrscheinlich einfach die Attraktion, dass das jemand macht und der abgeschaffte Obolus.
Dass man in der Nacht posten kann.
Ja.
Wie sieht ein Arbeitstag von Ihnen ungefähr aus?
Also, der heutige. Meinen Sie der heutige?
Wenn jeder anders
das
ist.
Hat sich natürlich in den letzten 5 Jahren sehr geändert. Früher war ich viel im Laden, habe bedient, habe Rezeptur gemacht, wie sich es gehört. Und in den letzten Jahren hat sich das leider immer mehr dazu verschoben, dass ich im Büro sein muss, dass ich Post muss auseinandernehmen, was bleibt an mir hängen. Es sind sehr viele homöopathische Anfragen, die ich jeden Tag habe, die ich dann zwar auch an Mitarbeiter verteilen kann, aber trotzdem bleibt das eine oder das andere bei mir hängen. Dann sind es amtliche Sachen, die ich erledigen muss, Anfragen von Spitälern. Jedenfalls ist es so, dass es im Moment so ist, dass ich immer nur ein paar Stunden pro Tag noch in Verkauf haben kann. Und in die Rezeptur bald gar nie mehr. Und das macht mir schon zu denken. Weil ich will das gern, aber ich habe mit einem Betriebsberater wegen der neuen Apotheke Kontakt aufgenommen und er sagt, es muss so sein. Ein Geschäftsleiter muss seine Aufgaben wahrnehmen, halt schlimmstenfalls auf einem Bürostuhl.
Sind Sie dazu verdammt, immer weniger im Verkauf zu arbeiten?
Ja. Das hoffe ich mir aber in der neuen Apotheke, wo dann ja nur ein Drittel ist, dass das wieder ändert. Und ich hoffe sehr, ich habe auch dort jemanden, der mir das Büro wird machen, also was Buchhaltung, der Einkauf und all das anbelangt, in Eigenregie übernimmt, sodass ich auch wieder frei bin für die Unde.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind 80 Mitarbeiterinnen, sind das wahrscheinlich zum grössten Teil. Wie ist das mit dem Kontakt, mit der Zusammenarbeit? Das sind ja wahnsinnig viele Leute. Kennen Sie die überhaupt alle?
Also natürlich kenne ich die alle. Hoffentlich. Also das einzige Problem, um den Kontakt nicht zu haben, das sind eigentlich die am Samstag am 6 Uhr arbeiten, bis am 12 Uhr und die am Sonntag arbeiten. Alle anderen sehe ich natürlich sowieso, weil ich ja dort bin. Und der Kontakt ist rege, jeden Tag. Aber dieselbe würde ich gar nicht sehen, wenn ich nicht würde hergehen. Und ich habe mir also seit Anfang zur Aufgabe gemacht, am Samstag länger zu bleiben, zu Abend, sowieso jeden Samstag zu arbeiten, wenn ich im Land bin und nicht in den Ferien. Und am Sonntag, zum Mittag, gehe ich auch immer dorthin und mache ein Lager, also die Lagerarbeiten. Einfach damit ich diesen Leuten auch Grüezi sagen kann, sonst sehe ich mir die gar nie.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz, das sind Dire Straits mit Communique. Sie hören jetzt die Fortsetzung vom Interview mit der Frau Silvia Brickem von der Bellevue Apotheke.
Jetzt möchte ich auf etwas anderes zu sprechen kommen. Wir haben geredet von der Apotheke, von der Organisation, von der Vergangenheit von der Apotheke und so weiter. Sie sind ja Spezialistin für homöopathische Medikamente. Wann und wie sind Sie darauf gekommen, sich dafür zu interessieren, sich darin zu vertiefen?
Also das hat angefangen eigentlich mit meinem Vorgänger. Er hat mir nicht Homöopathie, aber die anthroposophische Medizin ans Herz gelegt, sogar im Vertrag. Zuerst war mir das eigentlich kein grosses Anliegen gewesen. Ich musste es einfach machen und den Vertrag erfüllen. Wir hatten jeden Tag viele Rezepte und so sind die Kenntnisse langsam gekommen. Aber nicht mehr. Innerlich habe ich mich eigentlich nicht engagiert dafür. Dann ist 1975 der Herr Dr. Zbinden gestorben. Er war der anthroposophische Arzt in Zürich, hat von allen Ärzten, also inklusive Schulmediziner, die grösste Praxis im Kanton, war Tag und Nacht unterwegs gewesen, und als er gestorben ist, sind die Leute also buchstäblich verloren gewesen. In andere Praxen haben sie nicht unbedingt gerade rein können, weil die sind selber überlastet gewesen. Die Leute sind in die Apotheke geströmt und haben das Gefühl gehabt, wir wissen jetzt, was ihnen für ein Mittel fehlt. Dann hat vor allem eine Mitarbeiterin und ich, wir haben also mit dem Finger im Veleda Katalogregister haben wir dann angefangen zu schauen, für das wäre das und so weiter. Also ziemlich dilettantisch sind wir da vorgegangen, aber wir haben einfach unser Bestes da. Und fast gleichzeitig 1977 ist mir dann eine Einladung ins Haus geflattert, für ein anthroposophisches Seminar zu besuchen, 3 Monate am Goetheanum, das eigentlich sonst nur für Ärzte ist. Ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt, habe alles organisiert in der Apotheke und bin 3 Monate auf Dornach. Und ich muss sagen, ich bin zwar nur gegangen, damit ich eigentlich meine Pflicht erfüllen kann, aber es ist dort eigentlich dann das passiert, wo man sagt, ein Aha-Erlebnis. Und es hat Klick gemacht und plötzlich haben sich mir also Welten eröffnet. Ich habe in der Medizin eine Aufgabe entdeckt, die eben nicht heisst Symptomenbekämpfung, sondern etwas Ganzheitliches. Und von dort weg habe ich sie also nicht nur einfach als Pflichterfüllung angeschaut, sondern ich habe sie ganz und gar mit dem Herz vertreten und mich engagiert dafür. Zunächst für die anthroposophische. Mhm. In einem anderen Seminar, wo ich habe in der Folge von dem Lukas-Seminar, wie es heisst, bin ich dann auch nach Deutschland an viele Seminarien gereist, anthroposophischer Natur, unter anderem auch bei der WALA. Die WALA ist eine Firma, wie die Veleda in der Schweiz, einfach in Deutschland, und bietet jedes Jahr sehr viele Seminarien an für Ärzte und Apotheker. Die habe ich dann sämtliche besucht und interessanterweise, vor etwa 5-6 Jahren, haben 3 anthroposophische Ärzte, die dort Referenten gewesen sind, aber klassisch-homöopathische Praxen betrieben, haben gefunden, jetzt machen wir parallel dazu auch noch klassisch-homöopathische Seminare für die gleichen Leute. Und seitdem gibt es in der Nähe von Eckwelde, nämlich in Bad Boll, sogenannte klassisch-homöopathische Seminarien, nicht nur für Ärzte, sondern auch für Heilpraktiker in Deutschland. Und die habe ich dann besucht und seitdem kenne ich jetzt einfach auch die klassisch-homöopathische Medizin, bin dann auch reingeknüllt und habe von dort aus noch andere Seminare besucht, in Spiekeroog, in Österreich, in der Schweiz und gehe seitdem in eine Vorlesung an der Universität in Zürich, wo zwar leider nicht im Rahmen ist vom Medizinstudium, man muss es also separat zahlen, gehe ich jeden Donnerstag in die Vorlesungen für klassisch-homöopathische Medizin.
Gibt es das an der Uni Zürich?
Ja, aber an einem Abend und man muss also pro Semester 300 Franken zahlen, es ist also nicht im Rahmen vom Medizinstudium.
Ja. Da sieht man, wie wenig es noch Eingang gefunden hat, eben auch in die Ausbildung von den zukünftigen Ärzten und Ärztinnen.
Ja. Jene Versuche von Kantonsräten, das an die Uni zu bringen, ins normale Studium, Studienablauf, sind also gescheitert bis jetzt.
Sie haben sich also mehr und mehr darin vertieft, sie sind fast ein bisschen reingerutscht. Und das hat man sicher auch eine Reaktion oder eine Veränderung dann gespürt bei Ihnen in der Apotheke? Haben Sie da Reaktionen gehabt von Ihren Kunden und Kundinnen?
Ja, die Reaktionen sind aber alle positiver Art gewesen. Irgendwie ist das Gleiche in der Bevölkerung auch vor sich gegangen. Also es ist ja wie, es ist nicht unbedingt ein Trend von der Homöopathie zunächst hat stattgefunden, sondern eine Verärgerung über die klassische Schulmedizin. Auch in der Bevölkerung, nicht nur wir in der Apotheke, haben halt immer mehr müssen zur Kenntnis nehmen, dass eine Symptombekämpfung nicht identisch ist mit einer Heilung. Die Leute haben gemerkt, Nebenwirkungen sind gleichzeitig zu bekämpfen oder das Mittel muss man bis am Schluss vom Leben nehmen. Also eine Heilung tritt nicht ein, in den meisten Fällen. Und die Verärgerung oder die Enttäuschung über die Schulmedizin hat dann in der Bevölkerung das gleiche Aufhorchen eigentlich gebracht wie wir vom Fach. Und was sie dann gehört haben, aha, da hat es jetzt mehr und mehr anthroposophische und klassische Homöopathie, haben sie dann gefunden, da gehen wir uns orientieren und da finden wir vielleicht einen, wie soll ich jetzt dem sagen, einen Widerhall von unseren Wünschen. Und das war so gewesen, also die Bevölkerung ist immer mehr und mehr bei uns ein- und ausgegangen und der Prozentanteil von 10% Homöopathie damals 1970 ist heute bei mindestens 25%. Und das bedeutet, bei einem Umsatzzuwachs, den wir in der Bellevue-Apotheke in diesen 20 Jahren hatten, von neunfach, also wir haben den Umsatz gesamthaft verneunfacht, ist also das ein enormer Zuwachs an Homöopathie.
Ist es denn so, dass die meisten Kunden reinkommen und ein homöopathisches Mittel verlangen oder halt ein schulmedizinisches Mittel verlangen und dann kommen sie das über, was sie verlangen? Oder tun sie zum Beispiel auch an einem Kunden oder an einer Kundin etwas anderes empfehlen als verlangen?
Also es ist so, man muss da ganz grosses Fingerspitzengefühl bewahren. Die natürlich mit dem Wunsch kommen, ja, nichts Chemisches, dann ist es klar, dann müssen wir ansuchen in der Homöopathie oder in der Phytotherapie. Aber wenn jemand nichts sagt, dann muss man so ein bisschen schauen, wer ist er? Oder was ist es für ein Gebiet, wenn jemand sagt, also ich habe Kopfweh und ich sollte heute Mittag an eine Sitzung, dann ist es selbstverständlich, dass man da zu einem chemischen Mittel greift. Höchstens, wenn man es dann auf den Ladentisch legt und er sagt, oh, haben Sie nichts Pflanzliches, dann schaut man selbstverständlich für etwas Pflanzliches. Aber im Grossen und Ganzen tun wir das niemandem aufdrängen, sondern man schaut, wer ist es und wohin tendiert er. Oder natürlich gibt es den Fall, dass ich zum Beispiel jetzt bei Halsweh, gibt es für mich nichts Besseres als Pyrizinober. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Alle Lutschtabletten, die chemisch auf dem Markt sind, nützen nie. Keins nützt so schnell und so gut wie Pyrizinober. Dann probiere ich das natürlich den Leuten zu erklären. Aber wenn sie dann skeptisch sind, drängen wir das niemandem auf.
Homöopathische Mittel sind immer mehr im Kommen. Wir haben es auch gesehen an den Verkaufssteigerungen, die sie bei ihnen verzeichnet haben. Man hört es auch, es gibt laute Stimmen, die gegen die Schulmedizin eben auch schimpfen. Jetzt, Homöopathie ist sicher den meisten ein Begriff. Also ein Begriff, man kennt das Wort, man weiss, dass es etwas mit Natur, mit Natürlich zu tun hat. Aber so genau, was es ist, sie haben vorhin eben auch noch die Anthroposophie erwähnt, ein schwieriges Wort. Was es genauer ist, können sich wahrscheinlich wenig Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen. Können Sie echt da etwas darüber sagen, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, um was es denn überhaupt geht?
Ja, also die Homöopathie gehört dem Bereich Pflanzenheilkunde an oder also es werden auch Mineralien drin verwendet und es werden auch tierische Organ verwendet. Aber die Homöopathie ist etwas ganz Spezielles. Die Homöopathie ist eigentlich eine Medizin, die nicht auf das Symptom wirkt und auch nicht auf den Körper wirkt, sondern auf einer Ebene, wo man kann sagen, es ist der sogenannte Lebens- oder Ätherleib. Der Hahnemann hat ihm gesagt, es ist Dynamis. Man könnte heute vielleicht das Wort verwenden, das Abwehrsystem. Das Abwehrsystem ist eben nicht nur etwas Körperliches mit den Abwehrkörpern, die wir ja alle nachweisen können, das sind meistens Eiweißstoffe, nicht nur dort wirkt das homöopathische Mittel, sondern mit einer gewissen auf der Ebene von einer Abwehrkraft, wo man gar nicht fassen kann. Man kann das nicht mit Molekülen irgendwie fassen. Das hat einen seelischen Wert. Und das homöopathische Mittel tut also nicht wie Chemie und Schulmedizin Symptome bekämpfen, sondern es bringt die Lebenskraft oder das Abwehrsystem wieder in Harmonie, dass man sich kann wehren gegen die Krankheit, also gegen Bakterien, Viren und Pilze zum Beispiel. Man wehrt sich auf einer höheren Ebene als auf dem Körper. Am besten würde ich es, glaube ich, mit den Impfungen vielleicht vergleichen. Oft meinen die Leute, Impfungen sind ja das Gleiche, weil bei der Homöopathie ist es ja so, dass man ein ähnliches Mittel, das beim Gesunden die Krankheit auslöst, verwendet, um beim Kranken Kranken zu heilen. Also ganz ähnlich wie bei einer Impfung. Aber es ist ein enormer Unterschied. Gerade eben tut man durch die Impfung zwar Abwehrkörper hervorrufen, aber das, was passiert auf der Abwehrkraftebene, passiert bei der Impfung nicht. Man nimmt am Kranken, oder zunächst am Gesunden, nimmt man ja die Kranken, der kann sie gar nicht erleben. Und das Erlebnis, das man hat, indem man Kranken durchsteht, das ist im Grunde genommen das, was einem Abwehrkraft vermittelt und das Abwehrsystem stärkt. Und man kommt dann jede Krankheit viel seltener rüber und sie verläuft viel oberflächlicher.
Jetzt, gerade wenn Sie von den Impfungen reden, da gibt es dann sicher schaurige skeptische, also Leute, die skeptisch werden dabei, wenn sie, sagen wir jetzt, gegen die Impfungen reden, dann denke ich an eine Starrkrampfimpfung. Wenn Sie mir das erklären, dass man eben am Mensch mit der Impfung die Kraft nimmt, um sich zu wehren gegen so eine Krankheit oder überhaupt, um sich gegen Krankheiten zu wehren, dann bin ich mit ihnen einverstanden. Aber nachher eben denke ich an einen Starrkrampf und das ist ja sehr eine schlimme Krankheit, wenn man sie hat. Wie sieht es denn dort aus?
Also, ich habe nicht gegen die Impfungen geredet. Ich wollte es nur vergleichen mit der Homöopathie. Ja. Was da der Unterschied ist. Ich rede allerdings, wenn mich jemand fragt, schon gegen Impfungen, wenn es sich um Masern, Röteln, Mumps und so weiter handelt. Es gibt drei Impfungen, die Impfgegner trotzdem machen, also Ärzte. Das ist Tetanus, der Starrkrampf, das ist Diphtherie und das ist Polio, also Kinderlähmung. Das sind drei Impfungen, die also selbst von den Gegnern vertreten werden, weil wir einfach die Krankheiten im Kleinen nicht uns erwerben heute mehr. Wir sind so steril, kein Kind kommt mehr mit dem Rossöpfel, also mit dem Kot von einem Ross in Berührung. Früher hat man in den Bauernhöfen hat man auch ein kleines Tetanüsli durchgemacht und hat am Schluss sich selber können wehren dagegen. Das ist heute nicht mehr so. Und heute muss man mit dem Tod rechnen von so einem Kind. Und das darf man sich also nicht erlauben. Also die drei Impfungen muss man jedenfalls ins Auge fassen. Aber wenn die Mütter dann denken, aber Keuchhusten ist doch auch so furchtbar, dann muss ich sagen, das finde ich nicht, das kann man durchstehen. Das ist etwas, das einem nachher eine Kraft verleiht für das ganze Leben und wo einem auch feit gegen übere Krankheiten wie Krebs, Parkinson oder MS. Es sind oft nicht durchgemachte Kinderkrankheiten, wo ein Mensch schwach werden für solche bösartige Krankheiten.
Es ist ja, also von mir aus gesehen, meistens auch sehr ein deutliches Signal vom Körper oder von der Seele, wenn man krank wird. Also ich zum Beispiel werde krank, wenn ich mich überfordert fühle, dann werde ich gezwungen, mich ins Bett zu legen und einfach jetzt mal auszuruhen und still zu liegen und schlafen und Tee zu trinken und so weiter. Und das ist, was Sie vorhin gesagt haben, also mit dieser Symptombekämpfung, wenn man jetzt zu einem Aspirin greift oder zu einem Alkazil greift, dann tut man ja eigentlich Krankheit zurückdrücken, also unterdrücken.
Ja.
Und da ist ja, glaube ich, auch noch ein wichtiger Unterschied ja. zu der Homöopathie.
Wenn sie Symptome unterdrücken, dann merken sie gar nicht, dass sie hindurch immer noch krank sind. Das ist es. Sie lassen das, also im Grunde genommen lassen sie Symptome, wo ja nichts anderes ist als der erste Versuch vom Körper von einer Heilung. Mhm. Er will sich mit dem Symptom, zum Beispiel mit Fieber, durch die Viren bekämpfen. Tun sie das Fieber, das sie dringend brauchen, begreifen, tun sie eigentlich unterdrücken und oben abholen und in 14 Tagen wird der Körper einfach entweder mit dem gleichen Symptom oder mit einem anderen wieder reagieren und sagen, du bist noch nicht gesund, du musst jetzt ins Bett. So ist es. Also die Homöopathie hilft eigentlich am Körper über die Krankheit hinweg, sie nimmt ihm sie nicht. Das ist eben auch noch immer ein Unterschied zum Nichtstun. Nichtstun ist auch nicht richtig, da geht er vielleicht wirklich in den Tod. Mhm. Sondern mit dem homöopathischen Mittel hilft man ihm, seine Abwehr zu stärken, wo er sich dann selber wehrt.
Sembri quasi un uomo.